Deutschlandfunk Börse.
London, also ein provinzieller Markt. Das nehmen wir mit an die Börse. Dort begrüße ich Claudia Wehrle, Tech-Experte. Christoph Schmidt sagt, die Bewertung an der Wall Street sei viel höher. Wie hoch wird denn ARM bewertet? Immerhin der größte Börsengang in diesem Jahr.
ARM kommt auf einen Börsenwert von mehr als 54 Milliarden Dollar. Die Nachfrage nach den neuen Papieren ist auch groß. Die Anteilsscheine werden zu 51 Dollar je Stück zugeteilt. Das ist am oberen Ende der Preisspanne. Interessant, das Unternehmen war bereits an der Londoner Börse, also an der provinziellen Börse notiert, wie wir das eben gehört haben. Das war von 1998 bis 2016. ARM wurde dann von der japanischen Softbank übernommen. Die wollte den Chip-Entwickler später an den Chip-Konzern Nvidia verkaufen. Das hat nicht geklappt. Die Wettbewerbsbehörden hatten etwas dagegen. Jetzt also der Börsengang in New York. Aber auch hier in Deutschland kommt etwas Bewegung in den Markt. Schott Pharma will an die Börse gehen. Ebenso der Panzergetriebehersteller Renk. Das soll alles noch in diesem Jahr passieren und wie es scheint, plant Douglas für das kommende Jahr einen solchen Schritt.
Also es passiert was, aber für unser aller Leben ist viel entscheidender die heutige Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Um Punkt 14.15 Uhr fällt die Entscheidung, Pause oder weitere Zinserhöhung. Sie haben vorher schon nachgefragt, was für oder gegen eine Zinspause spricht.
Die Entscheidung ist schwer vorherzusagen. Die Inflationsrate hier in der Eurozone liegt bei 5,3%, also deutlich über dem Niveau, das die Notenbanker als angemessen ansehen. In einigen Mitgliedstaaten ist die Teuerung sogar deutlich höher. Das spricht für eine Zinserhöhung. Andererseits steigen die Zinsen immer weiter, dann wird das eine zunehmende Belastung für die wirtschaftliche Entwicklung im Land bzw. in der gesamten Eurozone. Einige Branchen klagen ja bereits massiv. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Carsten Preski von der ING gesprochen. Wie denn seine Prognose aussieht, wollte ich von ihm wissen.
Jetzt testen Sie natürlich meine Prognosefähigkeiten so kurz vorher. Ich gehe davon aus, dass es nochmal eine Zinserhöhung werden wird. Die 10. 25 Basispunkte. Warum? Weil ja doch die aktuelle Inflationsrate noch zu hoch ist und die EZB nicht so sehr in die Zukunft schauen möchte, sondern eine Aufgabe hat und die ist die Bekämpfung der Inflation.
Die Zinsen wurden ja bereits deutlich erhöht und die Folgen sind ja auch deutlich zu spüren. Die Kreditnachfrage geht zurück. Besonders dramatisch ist die Lage im Bau. Die Gefahr ist groß, dass sich das verschärfen wird.
Definitiv. Und das ist auch das Problem für die EZB. Die EZB weiß, dass sie eigentlich vorausschauende Geldpolitik machen müsste. Geldpolitik wird erst nach 6 bis 18 Monaten würde ihre komplette Wirkung entfalten. Und so weit sind wir noch nicht. Und von daher muss die EZB halt so ein bisschen die Kunst der Geldpolitik auch einsetzen. Und die Kunst ist Fingerspitzengefühl, Bauchgefühl und deutlich an ihrer Glaubwürdigkeit arbeiten. Und solange die Inflationsrate so hoch ist, wie sie aktuell ist, kann die EZB eigentlich nicht anders, als doch nochmal nachzulegen mit einer Zinserhöhung.
Warum ist es so schwierig, die aktuelle Situation einzuschätzen?
Ja, weil wir halt seit eigentlich 1 bis 2 Jahren gar nicht mehr so gut anfühlen können, wie schwer und wie stark sind solche Konjunkturindikatoren wirklich. Wir haben es im Sommer gesehen, dass Konjunkturindikatoren, Einkaufsmanagerindizes, IFO-Index deutlich nach unten abgesackt sind. Das heißt eigentlich normalerweise Vorsicht, ja, wir bewegen uns wieder Richtung Rezession. Nur die EZB schaut dann zurück und sagt, ja, aber in den letzten Quartalen war es ja noch gar nicht so schlimm. Da haben wir sogar mal wieder Wachstum gehabt in der Eurozone. Und das macht es halt für die EZB so schwierig. Das Gleiche gilt für Inflationsprognosen. Da lag die EZB, da lagen viele in den letzten Jahren häufig daneben. Also auch wenn jetzt gesagt wird, was ich selber denke, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten nach unten gehen wird, kann die EZB nicht darauf vertrauen und muss sie sagen, nee, wir machen erstmal weiter, bis wir es wirklich messen können in der tatsächlichen Inflation, in der tatsächlichen Konjunkturentwicklung, dass die Wirtschaft schwach ist und dass die Inflation wieder runterkommt.
Ist auch ein Problem, dass wir so große Unterschiede sehen zwischen einzelnen europäischen Staaten, sowohl was die Inflationsentwicklung angeht, als auch was die wirtschaftliche Lage angeht.
Das macht die Aufgabe noch mal komplizierter für die EZB, weil normalerweise gilt immer, die EZB macht eine Geldpolitik für die gesamte Währungsunion. Wir haben große Unterschiede, wir haben eine niedrige Inflationsrate in Spanien, eine höhere in Deutschland, auch Wirtschaftswachstumsunterschiede. Und ja, ich möchte aktuell nicht auf dem Stuhl sitzen von irgendeinem EZB-Mitglied, das ist unheimlich kompliziert.
Gibt es Faktoren, die die EZB gar nicht beeinflussen kann?
Ganz viele. Schauen sich die Ölpreise an, die Energiepreise, den Krieg in der Ukraine, Lieferkettenprobleme, die Pandemie. Das ist so eine ganze Reihe von Faktoren, die die EZB überhaupt nicht beeinflussen kann. Die EZB muss sich sozusagen die Folgen davon anschauen, die sie eventuell in so einer zweiten oder dritten Runde beeinflussen kann. Und was kann Geldpolitik direkt erreichen? Glaubwürdigkeit? Erwartung der Leute und der Wirtschaftsaktiven beeinflussen und über die Zinsen letztendlich die Nachfrage in einer Wirtschaft so runterfahren, dass es keine Nachfrage mehr gibt, dass damit auch die Preise wieder sinken. Das ist aber ein großes Risiko und das weiß die EZB auch. Aktuell muss sie die Inflation bekämpfen, auf das Risiko hin, dass die Rezession in Europa schlimmer wird.
Das sagt Carsten Pschesky von der ING.
Das könnte man auch ein Dilemma nennen. Wir bleiben bei den Preisen, bei der Inflation. Teure Lebensmittel sind ja einer der größten Preistreiber. Aber da deutet sich eine Entspannung an. Wo macht sich das bemerkbar?
Ja, bei den Erzeugerpreisen für landwirtschaftliche Produkte. Milchprodukte sind billiger geworden. Auch Getreidepreise sind zurückgegangen, so das Statistische Bundesamt. Allerdings, man muss ein bisschen genauer hinschauen. Obst, Gemüse, Kartoffeln, da sind die Preise teilweise ziemlich deutlich gestiegen.
Aktien- und Devisenhändler sind ja auch in Hab-8-Stellung. Wo stehen DAX und Euro vor dem Zinsentscheid?
Ja, diese Hab-8-Stellung spiegelt sich wirklich in den Kursen bzw. in den Indizes wieder. Der DAX im Minus in den Handelstag gestartet, steht jetzt bei 15.627 Punkten. Und der Euro gibt vor dem Zinsentscheid zunächst etwas nach, wird aktuell mit einem $1,0733 gehandelt.
Frau Werle, die chemische Industrie in Deutschland hat derzeit große Probleme. Chemiefirmen haben ihre Produktion weiter gedrosselt. Was ist der Grund?
Das hängt mit den hohen Energiepreisen zusammen, aber auch die schwächer gewordene Weltwirtschaft spielt eine Rolle. Viele chemische Produkte werden ja in ganz anderen Bereichen eingesetzt. Und wenn dort nicht mehr so viel produziert wird, werden auch nicht mehr so viele Zulieferungen von Seiten der chemischen Industrie gebraucht.
Und verraten Sie uns noch die Kurse von Anleihen und Gold.
Die Umlaufrendite ist von 2,7 auf 2,68% gesunken. Und für die Feinunze Gold werden am Mittag $1,907,89 gezahlt.